Die Devise, sich bloß nicht mit diesem Schergen gemein machen, machte bei fast allen schnell einer mehr oder weniger respektvollen Zurückhaltung dem Gefangenen gegenüber Platz. Hans-Martin Schleyer versuchte seine Interessen zu wahren, ohne uns allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Er bat uns selten um etwas, war andererseits aber auch nicht bereit, alles, was wir vorschlugen, kritiklos auszuführen. Er zwang uns durch seine Antworten mit jedem Tag mehr, von unseren Vorstellungen und Vorurteilen Abschied zu nehmen, auch wenn wir das unter uns nicht zugeben konnten. Wer sich an den linken Politjargon der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts und seine Stereotypen Denk- und Argumentationsmuster erinnert, wird diesen rückblickend, wie ich, intellektuell und sprachlich schwer erträglich bis peinlich finden. Wir hatten bei den Vorbereitungen der Entführung ausführlich über das Problem diskutiert, wie sich der psychologische Effekt der Täter-Opfer-Identifikation vermeiden ließ, wenn sich höchstens 4 oder 5 von uns bei der Bewachung der Geisel ablösen könnten. Wie konnten wir in dieser Situation unvermeidlicher Nähe möglichst viele Informationen aus dem Gefangenen herausholen und andererseits die nötige Distanz wahren? Wir hatten uns darauf verständigt, im Umgang mit dem Gefangenen Disziplin zu wahren, uns wechselseitig zu kontrollieren und keine Vertraulichkeiten zuzulassen. In der Praxis des täglichen Umgangs miteinander begannen die Kompromisse aber schon am zweiten Tag. Wir mussten uns bald eingestehen, dass Hans-Martin Schleyer, den wir wegen seiner körperlichen Proportionen in Verniedlichung des Wortes Spindel unter uns Spindy nannten, uns nach einem Austausch mühelos würde identifizieren können. Da der Gefangene bereits bei dem Überfall 3 von uns gesehen hatte, erschien es nicht mehr notwendig, uns die ganze Zeit mit lästigen Skimasken zu tarnen. Ohne die übliche Diskussion haben wir die Masken einfach weggelassen. Am deutlichsten wurden die Veränderungen im Umgang mit dem Gefangenen aber in den politischen Diskussionen, die wir mit ihm zu führen versuchten. Sie waren von uns anfänglich als Verhöre gedacht, in denen wir, die Bewacher, die Fakten kannten, die Fragen stellten und alles uns brauchbar Erscheinende aus seinen Antworten abschöpfen wollten. Für uns war er der NS-Studentenführer, der SS-Mann, der zuständig gewesen war für das reibungslose Funktionieren der Nazi-Kriegswirtschaft in den Protektoraten Böhmen und Mähren. Dass er nach dem Krieg, ohne je wirklich belangt worden zu sein, innerhalb kürzester Zeit wieder zu den führenden wirtschaftlichen Köpfen gehörte, rundete dieses Bild nur ab. Bei dieser Ausgangslage schien es uns nicht schwierig zu sein, Hans-Martin Schleyer dazu zu bringen, sich rechtfertigen zu müssen. Um diesen Prozess für die weitere Aufklärung und für die Agitation nutzen zu können, haben wir die Verhöre aufgezeichnet. Diese Bänder könnten noch existieren und sollten sie